Deutschlandfunk.
Ach, Sommerferien überall in Deutschland. Ihr holt euch einen Bernie am Strand in der Toskana oder wandert in einer Dreiviertelhose durch den Schwarzwald. Manche sind sogar ganz wild drauf und fahren in die Ukraine, um sich ein Kriegsgebiet anzugucken.
Showing people the site of massacre and the war crimes that Russians committed there. Because people heard of what happened there. It became sadly famous throughout the world.
Sweet ist Stadtführer in Kiew. Jetzt macht er das, was viele Dark Tourism nennen würden. Er bringt Touris an Orte in der Ukraine, wo seit dem russischen Angriffskrieg Schreckliches passiert ist. Was das soll, schauen wir uns in dieser Folge an. Und während wir alles vorbereitet haben, ist dann plötzlich das passiert.
We had some very good talks with President Putin today, and there's a very good chance that we could be ending the round, ending the end of that road.
Trump und Putin wollen sich treffen. Vielleicht sogar mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Was passiert gerade in der Ukraine? Und warum hat Sweet trotzdem wenig Hoffnung, dass er bald wieder ganz normale Stadtführungen machen kann?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Marcel hier. Hi. Und es klingt auch erstmal echt absurd, I know, ne? Urlaub machen in der Ukraine, wo gerade ein Krieg tobt. Und dann auch noch Orte besuchen, wo Leute abgeschlachtet wurden. Orte von Kriegsverbrechen. Butscha, Irpin, Borodjanka. Aber genau da bringt er Touris hin.
Yes, my name is Svitozar.
Ja, mein Name ist Svitozar. Ich arbeite in Kiew und lebe schon mein ganzes Leben hier in der ukrainischen Hauptstadt. Ich arbeite als Reiseleiter, so 15 Jahre schon. Wir betreiben eine kleine Tourismusfirma namens CapitalToursKiew.com. Unsere Führung durch die Ex-Besatzungszone ist sehr gefragt. Ich zeige den Leuten die Orte der Kriegsverbrechen und Massaker, die die Russen dort während der Besatzung 2022 begangen haben.
Also ich war noch nie in der Ukraine oder Kiew und ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber was Sweet bis zum Angriffskrieg im Februar 2022 bei seinen Touren so gezeigt hat, das klingt eigentlich schon ganz nice.
Well, Kiev is one of the, you know, schönste Städte in Europas.
Schön, Deutsch.
Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch eigentlich, ja, aber Englisch ist besser. So, the Cave Monastery, Lavra.
Unter anderem das Höhlenkloster mit Katakomben, der Andreassteig, die Altstadt überhaupt von Kiew. Und Kiew hat auch berühmte Brücken am Fluss, das ist schon recht malerisch. Also eigentlich ist das hier touristisch sehr attraktiv und deshalb gab es vor 2022 auch noch viele Touristen hier.
Wie viel weniger kommen heute, was schätzt du?
Ich glaube, wir arbeiten im Moment vielleicht mit maximal 5% der Touristen im Vergleich zur Vorkriegszeit. Es ist kein richtiges Business. Es geht nicht ums Geldverdienen mit Touristen.
Wo kommen die Leute her?
Früher kamen die Leute vor allen Dingen aus nordamerikanischen Ländern, USA, Kanada und so. Das hat sich verschoben. Jetzt kommen viele Leute aus Deutschland.
Actually Germans in der Ukraine. Ja, das ist sehr, sehr schön.
Sweet geht bei seinen Touren vor allem in die Kiewer Vororte. Irpin, Borodjanka und vor allem Butscha. Ihr erinnert euch.
Ende Februar 2022. Der russische Einmarsch in die Ukraine. Angriffe im ganzen Land. Sie hatten Maschinengewehre und schossen damit auf die Leute. Hier in Butscha werden wohl mehr als 500 Menschen ermordet. Die Stadt wird international zum Sinnbild russischer Kriegsverbrechen.
Sweet erinnert sich noch ganz genau an seine erste Tour nach Butscha.
Also ich habe Butscha Ende Mai 2022 zum ersten Mal besucht. Damals war es total schwer, da hinzukommen, durchzukommen überhaupt. Überall lagen Glasscherben, Schutt, kaputte Autos, Panzer, Kettenfahrzeuge quer über die Straße. Damals war ich auch nicht im Rahmen einer Tour dort, sondern als Freiwilliger. Und Ende des Jahres damals, da habe ich dann diese Tour erstellt. Einen Ablauf, an dem sich seitdem eigentlich nicht viel geändert hat.
Was genau kannst du mir da in Butscha zeigen?
Der gesamte Schaden in der Region Butscha, der wird auf über 2 Milliarden Euro geschätzt. Zwar sind die meisten Dinge wieder aufgeräumt und die Häuser stehen wieder, die Gebäude. Teilweise werden die aber auch noch im Moment wiederhergestellt. Bis auf wenige Ecken ist es deshalb manchmal auch schwer nachzuvollziehen, dass es da mal einen schweren Krieg und ein Massaker gab. Trotzdem haben wir einige Erinnerungsorte, die Teil der Führung sind. Zum Beispiel die berühmte Romanow-Brücke, unter der tausende Flüchtlinge waren und damals versuchten, nach Kiew zu gelangen. Oder einige andere Orte, darunter dieser Flughafen, wo die Antonov 225, dieses größte Frachtflugzeug der Welt, damals verbrannt ist.
Viele nennen das Kriegstourismus oder Dark Tourism.
Naja, von Kriegstourismus sprechen würde ich eher, wenn du die Ostukraine jetzt besuchen würdest. Ne? Also die Gegend, wo jetzt gerade diese heftigen Kämpfe stattfinden. Was ich mache, ist eher eine Art Kulturreise. Es geht darum zu sehen, wie dieser krebsartige Krieg dringend bekämpft werden muss. Man muss selbst dort sein, um es zu spüren und auch den Mut haben, in sich hineinzuhorchen, was das mit dir macht.
Warum ist dir so wichtig, dass eben die Menschen diese Orte mit ihren eigenen Augen sehen und nicht nur in den Nachrichten?
Ich denke, wir leben in einer Welt voller Fake News. Ich denke, dass die Russen schon bald KI einsetzen, um gefälschte Szenarien, gefälschte Zeugenaussagen zu erstellen. Sie werden vielleicht ganze Dokumentarfilme über Butscha drehen mit gefälschtem Filmmaterial. Und du kannst das Geschehene nicht nachvollziehen, wenn du mal eben nur kurz durch Videos auf Insta oder YouTube wischst. Um die Dinge zu verstehen, muss man vor Ort sein, den Einheimischen in die Augen schauen, die Orte selbst besuchen und fühlen.
Gibt es Regeln für die Tour? Zum Beispiel, bitte mach keine Fotos für Instagram oder mach bitte Fotos?
Ja, bestimmte Bereiche darfst du nicht fotografieren. Das betrifft vor allem die Kontrollpunkte, die Checkpoints nahe Kiew. Außerdem gibt es die Regel, nicht durch Zäune in private Grundstücke einzudringen, auch nicht in abgebrannte oder geplünderte Gelände. Man darf nur von außen Fotos machen. Und wir versuchen, den Locals gegenüber sehr freundlich und respektvoll gegenüber zu sein.
Wie reagieren Touristen, wenn sie das erste Mal an so einem Ort stehen?
Es ist schockierend. Es ist ja wie ein Eintauchen in die Realität. Damit wir darüber nachdenken, was passieren könnte, wenn wir diesen Krieg nicht stoppen.
Wer gibt sich diese Touren und warum? Genau solche Fragen hat sich auch unser Reporter Nils Bula gestellt. Nils berichtet schon länger für uns aus Kiew und war letztes Jahr bei so einer Tour dabei.
Ich dachte erst mal, wer kommt eigentlich auf diese verrückte Idee, überhaupt als Tourist in die Ukraine zu fahren, während ja hier Krieg ist und dann sich auch noch die Schauplätze des Krieges anschauen möchte bei einer Tour, also konkret die Vororte. Dann habe ich mich auch gefragt, inwieweit das eigentlich auch moralisch so okay ist, wenn man sich so eine besondere Stadtführung, sage ich mal, gibt zu Orten, wo Menschen ja eigentlich sehr schlimm gelitten haben, wo Menschen getötet wurden und das ist ja alles vor noch nicht allzu langer Zeit passiert. Ist es nicht zu voyeuristisch und kann das nicht auch irgendwie geschmacklos sein? Und nach der Tour, die ich mit Svit dann gemacht hatte, habe ich den Gedanken dann aber doch schnell wieder verworfen.
Okay, dann sag mal, was ist dir von dieser Tour dann so besonders im Gedächtnis geblieben?
Na, wir waren ja unterwegs, auch durch Ruinen, stehen teilweise tatsächlich immer noch zerstörte Häuser da. Man sah in dem Treppenhaus und auch in den Wohnräumen große Schutthaufen immer noch liegen. Und da fand ich halt so erschreckend, wie genau man noch die Spuren des Lebens, die es mal dort gab, sehen konnte. Also beispielsweise Scherben von Tellern, wo man noch das Muster erkennen konnte, wie diese Teller mal aussahen. Und das alles so unmittelbar zu erleben und sich dann vorzustellen, hier haben tatsächlich mal Menschen vielleicht ein sehr glückliches Leben geführt und das alles wurde ihnen genommen, das wurde kaputt gemacht. Das waren auch Eindrücke, die ich dann in den nächsten Tagen erstmal verarbeiten musste und die ich natürlich auch nie wieder vergessen werde.
Du bist jetzt auch mit einem journalistischen Background dahin gegangen. Es gibt auch noch Leute, die herumführt, die von so politischen Delegationen und so weiter kommen. Aber es gibt auch, ich sag mal, normale Leute, die bei so einer Tour mitmachen. Warum geben die sich das?
Ich hatte Ethan kennengelernt auf der Tour. Das ist ein sehr junger Student aus Taiwan und überhaupt nicht der Mensch, den ich erst so vor Augen hatte, als ich dran gedacht habe, wer geht da überhaupt hin auf diese Stadtführung? Also jetzt ja nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt, ein Abenteurer, der mal irgendwie wissen will, wie ist das eigentlich so im Krieg, sondern Ethan war eher ein sehr ruhiger, nachdenklich wirkender, zurückhaltender Typ und der sich auch sehr viele Gedanken macht, vor allem um sein eigenes Land. Er kommt nämlich aus Taiwan und er sieht da durchaus Parallelen zur Lage der Ukraine gerade.
Wir haben einen schlechten Nachbarn. Wir haben Probleme mit China. Ich hoffe es natürlich nicht, aber vielleicht sind wir irgendwann in derselben Situation. Es ist deshalb wichtig für uns, mehr über diesen Krieg zu erfahren.
Und dann hat mir Ethan auch noch gesagt, er will verstehen, wie die Menschen hier in der Ukraine leben, weil er dann vielleicht auch weiß, worauf er sich im Fall der Fälle einstellen muss, falls China angreift. Und all das bekommt er eben in Taiwan kaum mit. Das zumindest in den Nachrichten in Taiwan, dass der Krieg in der Ukraine da kaum eine Rolle spielt. Und deswegen wollte er einfach mal mit eigenen Augen sehen, was hier passiert.
Du hast schon gesagt, du hast da Bilder gesehen oder auch Eindrücke, die du dein Leben lang nicht mehr vergessen wirst. Das heißt, diese Idee dahinter, die ja auch Sweet hat, ne, dass die Leute was lernen, dass sie die Augen geöffnet bekommen, funktioniert?
Ich glaube, in dem Fall zumindest, als ich mit Ethan unterwegs war, hat das schon funktioniert, weil es ihm einfach nochmal eine klare Vorstellung gegeben hat, was hier passiert. Sweet hatte mir auch gesagt, dass es ihm sehr wichtig ist, aufzuklären über russische Desinformation, die ja auch immer mal wieder bei uns auch in Deutschland Eingang findet und dass er da vielleicht Menschen dann damit überzeugen kann. Ich meine, es können natürlich nicht viele sein, das ist klar. Viele Menschen kommen jetzt nicht auf den Gedanken, in so ein Kriegsgebiet zu reisen. Aber wenn man mit ihm unterwegs ist, hinterlässt das auf jeden Fall Eindrücke.
Aber es ist ja auch für ihn Öffentlichkeitsarbeit oder für die Ukraine, ne? Also ich meine, in Russland würde man das, was er da macht, wahrscheinlich Propaganda nennen. Wie kritisch muss man auch auf dieses Herumführen an diesen Orten schauen?
Naja, ich meine, das, was er da zeigt und erzählt, sind ja wirklich Sachen, die passiert sind, ne? Ich kann mich noch gut daran erinnern, er hatte auch gezeigt an einer Stelle, wo Männer exekutiert wurden. Und das war auch nicht nur eine Behauptung von ihm. Also davon gibt es auch wirklich Überwachungsaufnahmen, wie diese Männer von russischen Soldaten begleitet in einen Hinterhof geführt wurden und dann dort mit Kalaschnikows abgeschossen wurden. Und man kann auf den Treppenstufen immer noch die Spuren dieser Kugeln sehen. Und das sind ja alles auch Fakten, die er da zeigt oder die zerstörten Gebäude. Das ist ja wirklich so geschehen.
Wir haben diese Folge heute für euch vorbereitet, weil morgen die Frist von Donald Trump für Wladimir Putin ausläuft, am Freitag. Und dann haben sich über Nacht die News überschlagen.
Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin ist in den nächsten Tagen geplant.
Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew mit einem der schwersten Angriffe seit Krieg.
Es ist also offenbar nicht geplant, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit dabei ist.
Am Freitag läuft ein Ultimatum aus. Wenn es keinen Waffenstillstand gibt, will Trump Strafzölle und andere Maßnahmen gegen Russland verhängen.
Wann genau und wo das Treffen zwischen Trump und Putin stattfinden soll, dazu gibt es noch keine Infos.
Es wird ein Treffen von Trump und Putin geben. Das hat auch Moskau inzwischen bestätigt. Wir haben mit Nils heute am Donnerstag um 12 aufgezeichnet und natürlich auch nach den neuesten Entwicklungen gefragt, wie die in der Ukraine ankommen.
Na, die Nachrichten sind jetzt natürlich alle noch total neu in der Welt und sehr frisch. Präsident Zelensky hatte sich ja schon dazu geäußert und hat gesagt, dass man so ein Stück mehr vorangekommen ist, aber dass es eben dann jetzt auf die Details ankommt, wenn man miteinander spricht. Was wird da jetzt konkret vereinbart? Da klingt für mich schon so ein bisschen Skepsis durch. Und in den ganzen Tagen davor, immer wenn wir die Leute auf Trump hier angesprochen haben, hat man ein sehr großes Misstrauen gemerkt. Also es gibt kaum noch Leute, die große Hoffnung, großes Vertrauen setzen in den US-Präsidenten. Ich hatte beispielsweise gestern eine kurze Unterhaltung mit einem älteren Mann hier, der noch vor den Äußerungen von Trump, als sie bekannt wurden, gesagt hat, ja, wer weiß eigentlich schon, was in Trumps Kopf so abgeht. Ich finde, das beschreibt die Stimmung hier ganz gut. Jetzt hören wir auch gerade wieder, dass hier im Hintergrund gerade Luftalarm angeht. Das ist meine App, die hier gerade wieder anspringt.
Aber hast du noch 2 Minuten oder musst du los?
Ich habe, wir können hier noch weitermachen. Okay. Das passiert ja sehr oft und ist ja sehr Alltag. Ich würde ganz kurz mal gucken, was uns, was möglicherweise hier irgendwie unterwegs ist. Scheinbar Ballistik, vor der gewarnt wird. Ja, aber wir können die Aufnahme noch gerne zu Ende machen, kein Problem.
Das machen wir, weil ich würde nämlich da einmal nachfragen, ne, weil ja Trump sogar ins Spiel gebracht hat, ob Zelensky vielleicht sogar auch bei so einem Treffen mit dabei ist, vielleicht nicht bei jetzt, aber dem später. Das wäre das erste Mal, dass sich Putin und Zelensky so treffen. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Na, Zelensky hat jetzt selbst nochmal gesagt, dass erst muss es einen Waffenstillstand geben und dann kann es ein Treffen auf höherer Ebene geben und dann als letzten Schritt braucht es die Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Also er sagt, erst Waffenstillstand, dann können wir uns treffen und zusammensetzen. Und bei den Menschen, um das noch zu Ende zu führen, da habe ich den Eindruck, dass die Skepsis gegenüber Trump einfach sehr groß ist, weil er ja auch so unterschiedlich kommuniziert, ne? Also er sendet mal wieder leichte Signale der Unterstützung für die Ukraine, verurteilt die russischen Angriffe, dann redet er plötzlich wieder mit dem russischen Präsidenten Putin, lobt ihn danach, verbreitet sogar teilweise russische Falschaussagen und Kreml-Propaganda. Und jetzt zurzeit scheint er wieder auf dem Trip zu sein mit mehr Unterstützung und mit Sanktionen gegen Russland. Und die Leute nehmen das zwar hier wahr, aber so richtig glauben, dass es dann auch wirklich mehr Hilfe für ihr Land bedeutet und an ihrem Leben irgendwas ändert, das glaubt hier kaum jemand.
Genau das ist auch die Angst von Tourguide Sweet.
I'm keeping my fingers crossed.
Naja, ich hoffe es. Klar wünsche ich mir, Donald Trump könnte etwas dagegen tun, aber wahrscheinlich gewinnt Russland nur Zeit. Sie betreiben ja so eine Art Gaslighting. Sie nutzen ihre Atommacht für Terrorismus, weil sie den roten Knopf jederzeit drücken können. Aber der Wunsch ist, Trump könnte eine Lösung für diesen Psychopathen finden. Nur bisher zeigen die Russen keine Anzeichen von Aufhören. Wenn sie zum Beispiel sagen, dass sie etwas nicht unternehmen werden, bedeutet das meist, dass sie sich genau darauf vorbereiten.
That they are preparing to do this.
Okay, so there's not so much hope about a meeting like this.
We are actually praying.
Naja, wir beten und hoffen, dass die USA als Weltmacht, dass Präsident Trump ein Mittel findet, aber bisher sehen wir keins.
So far we don't see this tool.
Wenn du dir einen Ort von deiner Tour aussuchen könntest, an der dieses Treffen stattfinden würde, welcher wäre das?
Schwierige Frage. Ich würde wahrscheinlich die Romanow-Brücke vorschlagen, als Symbol der Flucht des Weges der Menschen in die Freiheit und weg vom Krieg.
Selbst wenn der Krieg irgendwann endlich rum ist, sind damit nicht alle Probleme weg. Im Gegenteil, es drohen ganz neue. Nehmen wir Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das Jahr 1948. Hinter verschlossenen Türen wird streng geheim eine neue westdeutsche Währung entwickelt. So eine Entwicklung von einer neuen Währung hat ziemlich große Sprengkraft. Warum und wie gut hat die Einführung der guten alten D-Mark am Ende geklappt? Das alles hört ihr in der aktuellen Folge von unserem Podcast What the Wirtschaft. Den Link zur Folge packen wir euch in die Shownotes oder ihr sucht in der Deutschlandfunk-App einfach nach What the Wirtschaft. Hört unbedingt rein. Unsere Folge heute haben Ingo Rockenberg, Till Opitz, Uwe Bräunig und ich für euch gemacht. Die nächste Folge von uns kommt dann morgen, am Freitag. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.